Ich möchte heute zu einem provokanten Satz predigen. Jesus hat den gesagt, wer sonst? Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Vielleicht habt ihr diesen Satz noch nie so unter der Überschrift provokant wahrgenommen. Wenn man sich den historischen Hintergrund anschaut, dann war das sehr, sehr provokant. Jesus sagt zu seinen Jüngern, das waren Juden, Nachfolger von ihm, ich bin. Und natürlich wisst ihr, ich habe ja bei euch gepredigt, was dieses Ich Bin bedeutet im Alten Testament, diese Geschichte, wo Gott seinen Namen offenbart bei diesem brennenden Dornbusch. Dort sagt er seinen Namen und das ist genau dieses Ich Bin. Und ich habe euch damals erzählt, was das konkret heißt. Es heißt, das ist jetzt ganz kurz, ich bin für dich da, ich werde für dich da sein und ich bin für euch da und ich werde für euch da sein. Gott offenbart sich also mit seiner ganzen Zuwendungslust und Kraft den Menschen, rettet das Volk Israel. So, und natürlich wissen das die Juden. Die wissen, dass sie befreit worden sind aus dem Land, aus der Sklaverei. Sie wissen diesen Gott zu schätzen, der sich zu ihnen gestellt hat. Daran glauben sie, an Jahwe. Dieser Name Gottes, der war den Juden so heilig, dass der ja im Alten Testament nicht gelesen werden durfte. Und ist ersetzt worden durch andere Worte, wie zum Beispiel Herr, so ist es auch übersetzt. Bei uns in den meisten Übersetzungen Herr groß geschrieben, da steht eigentlich dann Jahwe. Und jetzt stellt sich Jesus vor die Jünger hin und sagt, ich bin. Das heißt nichts anderes, der Jahwe, den ihr noch nicht mal traut auszusprechen, der steht vor euch. Ich bin, der für dich da ist und für euch da sein wird. Ich bin Gott, ich bin der allmächtige Gott, der Schöpfer Himmels und der Erden. Das war ein provokantes Ding. Und Jesus macht weiter und sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Der Weg, da klang bei den Juden sofort an die Tora, das Gesetz, die Weisung oder ganz einfach auch zu übersetzen als Weg. Also Jesus behauptet nicht nur, dass er Gott ist, sondern dass er auch die Tora ist, das heilige alte Testament, die Propheten kamen ja dazu. Es war für die Juden eine Provokation. Warum war es so provozierend? Auch, oder warum hat Jesus provoziert? Weil die Juden aus diesem Gesetz, was sie geschenkt bekommen haben, etwas Eigenes gemacht haben. Sie haben das Gesetz für sich vereinnahmt. Letztendlich haben sie das Gesetz immer weiter ausgebaut. Die Frommen, die Schriftgelehrten, die Pharisäer der damaligen Zeit, die fromme Oberschicht des jüdischen Volkes, hat diese Tora so ausgearbeitet und so verfeinert, dass letztendlich sie die Verwalter dieses großen Geschenkes waren. Aus einem befreienden, ich habe euch befreit und ich schenke euch das funktionierende Leben, haben sie Vorschriften, ein undynamisches Gebilde gemacht von Gesetzen und sie konnten bestimmen, wer dazugehört oder auch wer nicht dazugehört. Ob man sich daran hält oder ob man sich nicht daran hält. Und wer sich nicht daran hält, wer diese Tora nicht so hält und diese ganzen Gesetzesvorschriften, der kann nicht zu uns gehören. Der steht außen vor. Die Juden haben also es für sich vereinnahmt. Und da hinein spricht Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und jetzt kommen wir zu uns heute. Ich glaube, dass dieser Satz für uns eine genauso gleiche Provokation sein sollte. Wir sollten uns von diesem Satz provozieren lassen, weil wir nämlich anfangen, aus diesem Absolutheitsanspruch, den Jesus für sich gestellt hat, auf uns zu übertragen. Und wir verhalten so, als wenn wir der Weg und die Wahrheit und das Leben sind. Als ich bei einer Beerdigung zu diesem Vers gepredigt habe, kam nachher eine Frau auf mich zu und sagte, das war eine berührende Beerdigung, aber wissen Sie, mit diesem Absolutheitsanspruch, den die Christen da vor sich hertragen, da habe ich echt ein Problem. Und wisst ihr was? Ich glaube, Jesus selbst hat ein Problem damit. Und darum möchte ich uns heute die Provokation sagen, das, was Jesus gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, und dass wir uns da provozieren lassen und zu gucken, ob wir nicht irgendwo anfangen, diesen Absolutheitsanspruch für uns in Anspruch zu nehmen. Und ich möchte das in drei Bereichen tun. Ich möchte das tun für die Gestaltung wir Christen untereinander, zum Verhältnis zur Bibel und auch bei der Frage, wie werde ich denn eigentlich Christ? Von Anfang an der Kirchengeschichte hat es angefangen, dass es zu Abgrenzungen kam. Ob das die Orthodoxen waren, ob es dann die katholische Kirche waren, ob es die evangelische Kirche war, die Reformation, ob es dann die Pietisten waren, ob es die Freikirchen waren. Es war immer plötzlich so da, wir wissen eigentlich die Wahrheit. Wir haben es erkannt. Und dann kam es zur Abgrenzung. So weit sogar, dass man festlegen konnte, wenn du nicht so glaubst, wie wir glauben, dann gehörst du nicht dazu. Ihr Lieben, absolut ist nur einer und das ist Gott selbst. Und das sollten wir uns nochmal ganz bewusst machen. Jesus sagt, ich bin. Und nicht wir sind Gott. Jesus sagt, ich bin der Weg. Und nicht wir mit unserer Richtung, wie wir glauben, sind der Weg. Und auch nicht wir haben die Wahrheit gepachtet für uns, die absolute Wahrheit. Und auch wir können nicht für uns exklusiv in Anspruch nehmen, bei uns gibt es das Leben. Wir wissen es. Das ist so wichtig im Miteinander, dass wir das verstehen, dass wir nie an Gott rankommen. Der ist absolut. Und wir haben immer zurückzutreten. Wir haben auch bei aller Erkenntnis, die wir gewinnen, in der Begegnung mit Gott, zurückzutreten. Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Nicht wir sind's. Das verbindet uns als alle Kirchen und Gemeinden auch in Hamburg. Wir haben das eine gemeinsam, dass wir nicht absolut sind, sondern dass wir zurückzutreten haben und in aller Demut, in aller Liebe eben, wir glauben an den, der gesagt hat, ich bin. Also wir glauben an den, der absolut ist. Und der absolut ist, ist die Liebe selbst. Und genau so dürfen wir einander begegnen. In aller Zurückhaltung, in aller Demut. Mir ist es so bewusst geworden, bevor ich als Geschäftsführer hier gestartet habe in Hamburg, war ich für 3 Monate in Jerusalem. Oder nicht nur in Jerusalem, sondern in Israel und so. Aber für 1 Monat dann in Jerusalem und habe dort als Gasthörer an dem ökumenischen Studienjahr teilgenommen. Und im Rahmen dieses 4-wöchigen Gasthörerseins durfte ich dann eine orthodoxe Kirche besuchen. Wir haben praktisch da eine Exkursion hingemacht und haben diesen Gottesdienst besucht. Das war sowas von fremd. Es war ein dunkler Raum. Da gab es keine Bänke, keine Sitze, kein Nichts. Und wir saßen da an irgendeinem alten Kirchenpfeiler gelehnt und vor uns huschten Gestalten, Darth Vader-mäßig, wirklich mit so schwarzen Kapuzen, du konntest kein Gesicht erkennen und nicht. Die huschten da lang, murmelten irgendwas vor sich hin, plötzlich kam irgendwie Weihrauch geschwenkt. Und wenn du im deutschen Gottesdienst groß geworden bist, würdest du sagen, das ist ja nun mal kein Gottesdienst hier. Was ist denn das eigentlich? Und dann saßen wir nachher zusammen mit einem dieser Gestalten, der hatte seine Kapuze dann abgenommen. Er war praktisch der Leiter dort von dieser orthodoxen Kirche. Und er begann mit folgendem Satz. Ach ja, wissen Sie, glauben wir nicht alle an den gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus? Und ist das nicht das, was uns verbindet? Da sitzt du da und kapierst, auch dieser Mann glaubt an den, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Man kann theologisch viel diskutieren, aber immer mit diesem Abstand, dass er es ist, der gesagt hat, nämlich Jesus Christus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und in dieser Demut dürfen wir einander unterwegs sein in Hamburg und Einheit der Christen gestalten. In dieser Demut dürft ihr auch mit Andersdenkenden und Gläubigen diskutieren, aber wohlwissend, ihr glaubt an den, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, aber ihr seid es nicht. Okay. Zweites, zum Verhältnis zur Bibel. Ich war im Rahmen da meiner Tätigkeit bei irgendeiner Vorstellung von einem christlichen Werk. Und der dort das vorstellte, der sagte, die Grundlage unserer Arbeit ist die Bibel. Das ist falsch. Eigentlich ist es falsch, wenn wir als Christen das so sagen. Das ist viel zu unpräzise. Wenn man sagt, die Grundlage unserer Arbeit ist die Bibel, Jesus Christus, der in den Schriften offenbart ist, in der Bibel, dann ist es richtig. Dann macht es aber auch deutlich, dass wir an den glauben, der gesagt hat, ich bin der Weg, ich bin die Tora. Er ist doch, wie heißt es im Johannesevangelium, das Wort wurde Fleisch. Er ist das fleischgewordene Wort Gottes. Und von ihm her lesen wir die Bibel. Er ist im Kern und Zentrum der Bibel zu entdecken. Wenn wir sagen, die Grundlage ist die Bibel, wisst ihr, die Bibel nehmen sich viele als Grundlagen, die steckt man sich dann in die Tasche und aufgrund von irgendwelchen Aussagen, die in der Bibel zu finden sind, kann man seine eigenen Ideen verwirklichen. Aber Jesus sagt, ich bin der Weg. Jesus hat im Matthäusevangelium gesagt, ich bin nicht gekommen, um das Alte Testament aufzuheben. Kein Pünktchen soll da fallen, aber ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Wir lesen also die Bibel mit diesem Blick, dass Jesus die komplette Schrift erfüllt hat. Und dass er mit seiner ganzen Liebe, Zuwendungslust und Kraft unterwegs ist. Und wir lesen die Ansprüche der Bibel, die natürlich auch uns gelten. Aber mit diesem Wissen, dass wir es mit einem gnädigen, liebenden Gott zu tun haben, der in Jesus Christus Hand und Fuß bekommen hat, berührbar geworden ist, der sich uns zuwendet. Und mit diesem Blick lesen wir die Bibel und diskutieren über die Bibel. Das ist die Grundlage unseres Glaubens. Ja, wir lieben unsere Bibel und das ist auch richtig so. Und ohne die Bibel wüssten wir nichts von Jesus Christus. Aber Jesus Christus ist die Spitze, die Offenbarung von allen. Eigentlich könnte man die Bibel als roten Faden kann man in drei Worten zusammenfassen. Gott ist Liebe. Leute, das fing doch direkt am Anfang an, als die Menschen sich entschieden haben gegen Gott. Die Menschen sind weggelaufen, haben sich versteckt. Und zum Schutz hat Gott die Menschen aus dem Garten genommen. Und was macht er in seiner Liebe? Sieht, ihr habt euch da so Blätter angeheftet. Ich weiß, ihr schämt euch. Komm, ich mache euch vernünftige Klamotten. So fängt es doch an und es zieht sich durch bis zum Ende der Bibel. Und hat seinen Gipfel in der Offenbarung, die wir jetzt feiern dürfen. Wir feiern ja keinen Bibelfeiertag. Wir feiern Karfreitag und Ostern. Wir feiern Weihnachten, die Geburt Jesu. Und Pfingsten, die Geburtsstunde der Gemeinde. Wir glauben an den lebendigen Gott, an Jesus Christus, der gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und mit dieser Brille lesen wir die Bibel und lassen uns berühren. Okay? In einer charismatischen Gemeinde, wenn ich unterwegs bin, dann geht es immer Halleluja! Müsst ihr auf keinen Fall machen. Ich habe da auch eine andere Prägung. Und als drittes, zurückzutreten und zu wissen, dass nicht wir absolut sind, sondern Gott absolut ist und Jesus absolut ist, klärt es auch nochmal die Frage, wie werde ich denn eigentlich Christ? Und das war für mich als pietistisch geprägter Freikirchler so ein kleines Schlüsselerlebnis während meines Studiums. Hatten wir in der Freien Evangelischen Gemeinde in Haiger im Hessen eine Evangelisation, also Informationstage zum Thema Glauben mit dem Ziel, auch Menschen für den Glauben zu begeistern. Und diese Evangelisation, der Prediger, der die Vorträge gehalten hat, war ein Lutheraner. Und Luther mit seinen Solis, allein Christus, allein die Gnade und so weiter, das hat Auswirkungen auch auf die Freiheit des Christenmenschen. Und ich fand es ganz spannend, als wir dann nachher eine Auswertung hatten, da in der Gemeindeversammlung zu diesen Glaubensveranstaltungen, da sagte der mittlerweile weit in die Jahre gekommene Chorleiter, der schon Jahr ein und Jahr aus als FEGler unterwegs ist, ich habe noch nie eine so befreiende Botschaft, so eine befreiende Evangelisation erlebt. Weil nämlich dieser Evangelist deutlich gemacht hat, nicht ihr habt irgendetwas zu eurem Heil, zu eurem Errettetwerden, zu eurem Glauben hinzugetan, sondern es ist ein Geschenk. Ihr müsst euch nichts verdienen. Und da sind wir pietistisch geprägten manchmal ein bisschen anders unterwegs. Ich mache das mal an meiner Lebensgeschichte fest. Mit 6 Jahren, ich glaube, ich habe euch das auch schon mal erzählt, okay, egal. Also mit 6 Jahren bin ich dann in den Kindergottesdienst gegangen, damals hieß es Sonntagsschule und es gab die Geschichte von den 100 Schafen oder den 99 Schafen, wo das eine verloren gegangen ist. Und der Onkel Ewald erzählte von dem verlorenen Schaf und der kleine Detlef saß da und dachte, oh, ich glaube, ich bin das verlorene Schaf. Ich möchte mich auch von Jesus retten lassen. Also bin ich nach Hause gegangen zu meiner Mama. Mama, der Onkel Ewald hat erzählt, und weißt du was, ich will auch zu Jesus gehören. Was müssen wir denn machen? Sagt sie, ja, natürlich könnt ihr euch vorstellen, Mütter, ne? So ein Strahlen im Gesicht. Ja, komm, wir knien uns hin und wir beten. So, und dann habe ich gebetet. Meine Mutter hat gebetet und gedankt. Und dann guckt sie mich an und strahlte und sagte, und freust du dich? Nö. War keine Freude da. Und meine Mutter hat da ja gar nichts Böses mit mir vorgehabt. Und jetzt muss ich einen kleinen historischen Einschub machen. Circa 150 Jahre nach der Reformation kam ja der Pietismus auf. Und einer dieser pietistischen Glaubensväter, also Spener hießen die oder August Hermann Franke oder so, ne, der hat ein persönliches Bekehrungserlebnis gehabt. Das ging einher mit einem ganz unglaublichen Bußkampf, mit der Umkehr vom Unglauben zum Glauben, mit der Gewissheit und mit der Freude. 4 Punkte. Und diese Prägung, die hat sich durchgesetzt. Wer ist denn eigentlich Christ? Naja, der Buße getan hat, der umgekehrt ist vom Unglauben zum Glauben, der eine Gewissheit erfährt und Freude hat. Ich hatte aber keine Freude. Ich hatte auch ganz ehrlich gesagt keine absolute Umkehr vom Unglauben zum Glauben. Ich bin so groß geworden. Der gehörte von Anfang an mit dazu. Für mich war es so plötzlich, da stimmt was nicht. Ich weiß noch, dass ich als 12- oder 13-Jähriger im Bett gelegen habe und dachte, ich muss mich nochmal bekehren. Hoffentlich bin ich gerettet, hoffentlich komme ich in den Himmel. Weil ich die Angst hatte, da war etwas nicht in Ordnung. Und versteht ihr, was das ist? Das ist mein Tun. Es ging um mein Tun, dass ich etwas falsch gemacht habe. Aber wir glauben doch an den, der gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater. Es kommt nicht auf dein Denken und Fühlen an. Und während des Studiums habe ich mich dann irgendwann gefragt, sag mal Detlef, wann bist denn du eigentlich Christ geworden? Mit 6 Jahren? Da, verlorenes Schäflein. Mit 12 Jahren, als ich mich habe taufen lassen, in der Badewanne beim Hausmeister in der Wohnung. Und übrigens, auch da, der Uli war ein Fliesenleger, 35, der hat sich auch mit mir taufen lassen, also der war auch dabei. Der war Christ geworden mit 35, der sprang mit Halleluja aus der Badewanne. Bei mir war nicht viel was anders. Also bin ich da Christ geworden, als ich da mit 12 aus der Badewanne gestiegen bin? Oder mit 24, als ich einen Knubbel in meiner Wange gespürt habe und dann plötzlich festgestellt wurde, du hast nicht nur einen Knubbel, du hast mehrere, vielleicht hast du Lymphdrüsenkrebs und ich dachte, ich muss sterben. Und ich dann nochmal so eine ganz bewusste Entscheidung, Jesus, ich will dir ganz nachfolgen, getroffen habe, war zum Glück kein Krebs, sondern eine harmlosere Krankheit. Oder bin ich Christ geworden, als ich mit 28 einen Menschen unglaublich verletzt habe, ich nachts schweißgebadet wach wurde vor Schuldgefühlen und ich dann im Gebet nachts plötzlich gemerkt habe, wie Jesus mir wirklich die Last der Schuld von den Schultern genommen hat, war das dann meine Bekehrung? Und während des Studiums, und das hatte alles zusammen zu tun mit der Beschäftigung auch mit Luther und auch meiner Diplomarbeit, die ich dann geschrieben habe, aber auch dieser Evangelisation, da habe ich verstanden, nee, es kommt doch gar nicht auf mich an. Natürlich hat Jesus dieses zarte Wörtchen mit 6 Jahren ja ernst genommen und er war an meiner Seite. Und er ist den Weg, ich bin der Weg mit mir gegangen, mit all meinen Herausforderungen, Anforderungen, die da kommen. Und ich habe auch im Nachgang, und darum ist mir auch die Taufe so wichtig, verstanden. Ihr Lieben, es kommt 0,0 an, darauf an, was ihr empfindet bei eurer Taufe. Der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, der stellt sich zu euch in der Taufe und der sagt vom Himmel her, das ist meine geliebte Tochter, das ist mein geliebter Sohn. Ob du das jetzt spürst oder ob an den Kuchen denkst, der am Nachmittag kommt bei der Kaffeerunde oder sonst wo. Das Gott handelt an dir und das ist das Absolute, dass wir an den glauben dürfen, der mit uns unterwegs ist. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und lasst uns da provozieren und da nochmal zurücktreten und so unterwegs sein mit anderen Christen beim Lesen der Bibel und auch in der Begegnung mit Jesus und unserem Christwerden und dranbleiben und mit ihm unterwegs bleiben. Amen.